Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Der Freiburger Gruppenvergewaltigungsfall hat im Oktober vergangenen Jahres bundesweit für Entsetzen gesorgt. Eine 18-Jährige wurde damals in der Nähe einer Disco erst mit Drogen betäubt und anschließend von mutmaßlich 11 Männern sexuell missbraucht. Heute hat der Gerichtsprozess in diesem Fall begonnen. Wir schalten gleich live nach Freiburg zu unserem Reporter vor Ort. Ein ganz anderes Thema in Baden-Württemberg ist heute Teil der Sendung. In Tübingen will der nicht unumstrittene grüne Oberbürgermeister Palmer Grundstücksbesitzer zwingen, Wohnraum zu schaffen. Er hat unserem Landeskorrespondenten erklärt, wie er das machen will. Und am Weltdrogentag, der heute ist, der auf die gesundheitlichen Konsequenzen von Sucht aufmerksam machen will, schauen wir am Beispiel Niedersachsen auf die Probleme der sogenannten Substitutionstherapie. Wenn ein Gerichtsprozess überregional Aufmerksamkeit erhält, dann geht es meistens um besonders schwere Kriminalfälle. Und das ist jetzt in Freiburg ohne Zweifel der Fall. Dort stehen heute 11 Männer vor Gericht. Es geht um Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau, so der Vorwurf, der Hauptvorwurf, die zuvor außerdem mit Drogen betäubt worden sein soll. Hinzu kommt, dass der Fall juristisch durchaus komplex ist, wie es heißt, und es um eine Stadt geht, die um ihr liberales und positives Image kämpfen will. Für uns beobachtet Peter Steffe den Prozessauftakt. Herr Steffe, wie sind die ersten Stunden in Freiburg vor Gericht verlaufen?
Die sind sehr zäh verlaufen, weil der Prozess ursprünglich für 9 Uhr anberaumt war, aber erst um 10.30 Uhr beginnen konnte, weil die 11 Beschuldigten aus unterschiedlichen Haftanstalten in ganz Baden-Württemberg erst nach Freiburg gefahren werden mussten. Und bis dann die ganzen Angeklagten, deren Anwälte, die forensischen und psychiatrischen Gutachter, das Gericht, die Beigeordneten, die entsprechenden Nebenklagevertreter und auch die Dolmetscher dann im Gerichtssaal waren, ging das Ganze dann mit anderthalbstündiger Verspätung los und begann dann im Grunde genommen auch wieder etwas zäh. Und das zeigt schon so ein Stück weit, was wir zu erwarten haben in den kommenden Monaten. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklageschrift verlesen und nach jedem zweiten oder dritten Satz hat der Staatsanwalt dann abgebrochen. Dann wurde das Ganze ins Arabische übersetzt und dann ging das Ganze weiter. Und das dauerte dann ungefähr bis zur Mittagspause gegen 12.30 Uhr. Und jetzt haben wir die Situation, dass der erste der insgesamt 11 Angeklagten zur persönlichen Situation, seinem bisherigen Lebensweg befragt wird.
Was weiß man über diese 11 Männer? Wer sind sie? Warum stehen sie genau vor Gericht?
Also es sind 8 Syrer, die aus verschiedenen Gegenden Syriens, Aleppo, Damaskus, Homs, Raqqa, geflohen sind vor dem militärischen Konflikt dort und auch vor dem Islamischen Staat. Und dann gibt es noch einen Algerier, der ebenfalls angeklagt ist, einen Deutschen dazu noch, der ebenfalls an der schlimmen Tat beteiligt gewesen sein soll. Und die Staatsanwaltschaft wirft den Männern zum Teil vor, also dem Hauptbeschuldigten und 2 Mitkomplizen, dass sie mit Drogen gedealt haben. Eine der Drogen hat offenbar das Opfer am Abend des Verbrechens in der Diskothek in Freiburg zu sich genommen, wurde dann wohl auch noch mit einem Getränk betäubt, in dem irgendwelche chemischen Substanzen drin waren, die dann dazu geführt haben, dass die Frau regelrecht in einem Drogenrausch war. Und dann sollen die Männer über die Frau hergefallen sein. Einmal wird ihnen schwere Vergewaltigung, unterlassene Hilfeleistung, Anstiftung zur Vergewaltigung und Drogenhandel vorgeworfen. Und das sind natürlich Delikte, die hier in den kommenden Wochen und Monaten zur Sprache kommen und vor allen Dingen dann auch die Beweise vorgelegt werden müssen.
Was weiß man über das Opfer?
Die junge Frau ist komplett abgeschottet vor der Öffentlichkeit. Da gibt es keinerlei Informationen. Ihre Anwältin hat vor Prozessbeginn nochmal gesagt, sie wird gegenüber den Medien keinerlei Stellung nehmen, wie es der Frau geht. Da gibt es kaum oder gar keine Informationen. Wir wissen nur, dass die Anwältin schon angedeutet hat, dass sie am 5. Prozesstag, wo die 18-Jährige aussagen soll als Zeugin vor Gericht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit dies tun soll. Da wird sie entsprechend noch einen Antrag nachreichen, sagte die Rechtsanwältin. Und dann ist durchaus denkbar, da hat das Landgericht Freiburg sich schon Gedanken drüber gemacht, dass man die Frau nicht direkt mit den mutmaßlichen Tätern im Gerichtssaal konfrontiert, sondern man wird sie möglicherweise mit einer Live-Videoleitung ins Gericht schalten, sodass sie also ihren mutmaßlichen Peinigern nicht in die Augen schauen muss.
Und Sie haben ja schon angedeutet, es hat lange gedauert, bis es heute richtig losgegangen ist. Schwierigkeiten oder Probleme, natürlich eine Herausforderung, das Ganze logistisch zu stemmen. Ist der Fall auch juristisch komplex und schwierig?
Er ist insofern komplex und schwierig, weil die Staatsanwaltschaft natürlich nachweisen muss, dass die 11 Angeklagten tatsächlich die Frau vergewaltigt haben. Da wird sicherlich ein hohes Maß an den Aussagen der Frau gelegt werden. Und diese Aussage ist ein Stück weit zentral. Auf der anderen Seite hat die Staatsanwaltschaft offensichtlich DNA-Spuren sichern können, die dann zu den mutmaßlichen Tätern geführt haben. Da sind einige identifiziert worden und konnten festgenommen werden damals. Und dann gibt es entsprechende Protokolle bei der Polizei, bei der Kriminalpolizei hier in Freiburg. Da scheinen offenbar auch der eine oder andere aus dieser Gruppe, die die Frau vergewaltigt haben soll, den anderen verpfiffen zu haben. Also da gibt es Aussagen, wo die Polizei dann sich insgesamt entlang hangeln konnte. Inwieweit das Ganze gerichtsfest ist, das müssen wir abwarten.
Ist absehbar, wie lange der Prozess dauern könnte?
Also das Freiburger Landgericht hat 26 Verhandlungstage anberaumt. Am 19. Dezember, also kurz vor Weihnachten dieses Jahres, sollen die Urteile fallen. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, nachdem, so wie das Verfahren heute begonnen hat, dass das tatsächlich reichen wird. Es kann durchaus sein, dass noch Altersbestimmungen, Gutachten in diesem Zusammenhang erstellt werden müssen, die das Prozessgeschehen nochmal verlängern, dass zusätzliche Prozesstage dazukommen. Also ich rechne damit durchaus, dass das Verfahren bis ins kommende Jahr hinein dauert.
Informationen live aus Freiburg für uns von unserem Reporter Peter Steffe. Vielen Dank. Seit Monaten wird in Deutschland über Maßnahmen zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit und steigender Mieten diskutiert. Seit einigen Wochen werden nun auch Konzepte in Taten umgesetzt. In Berlin ist das aktuell der sogenannte Mietendeckel. 5 Jahre soll es dort keine Mieterhöhungen geben, abgesehen zumindest von Ausnahmefällen. Ein anderer Vorschlag, der im Raum steht, seit längerem sind Enteignungen und die sind auch nicht weniger umstritten. In Tübingen droht der grüne Oberbürgermeister Boris Palmer jetzt offen mit einem solchen Schritt. Und er glaubt sogar, Grundstücksbesitzer juristisch zum Bauen neuer Wohnungen zwingen zu können. Thomas Wagner berichtet.
Tübingen, Innenstadt, pittoreske Altstadtbauten prägen das Stadtzentrum. Es ist schön, hier zu wohnen, aber auch teuer, sagen vor allem die vielen Studierenden, die hier vorbeiflanieren.
Ist schon schwierig. Ich glaube, Tübingen ist sogar einer der teuersten Städte in Deutschland, was den Wohnraum anbelangt, ja.
Ja, schon sehr schwierig. 350 Euro warm für 16 Quadratmeter. Natürlich kann sich das nicht jeder leisten.
Die Tübinger Verhältnisse sind sogar schlimmer als die in Berlin. Wir gehören zu den 10 teuersten Städten in Deutschland.
Klagt Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer im Rathaus gleich nebenan. Zu wenig Wohnraum, zu teure Mieten. Was in der Bundeshauptstadt zum Riesenproblem geworden ist, beschäftigt längst auch die Verantwortlichen in der schwäbischen Provinz.
Nach meiner Auffassung brauchen wir wieder eine Mietpreiskontrolle, einen Mietendeckel, wie es ihn bis Ende der 60er gegeben hat. Keine Mieterhöhung war zulässig ohne Zustimmung der Gemeinde. Tübingen ist aber kein Bundesland und hat deswegen dafür keine eigene Rechtssetzungskompetenz.
Will heißen, was in Berlin beschlossen wurde, geht in Tübingen erst einmal nicht, nämlich ein rechtlich verbindlicher Mietendeckel. Deshalb sind Palmer auf anderem Weg auf Abhilfe. Wenn nur mehr Wohnungen gebaut würden in Tübingen, würde dies, so seine Annahme, zu einer Entspannung des Wohnungsmarktes und möglicherweise sogar zu gleichbleibenden Mieten führen.
Wir haben nachgezählt, in Tübingen gibt es über 500 baureife Grundstücke. Das wäre Platz für etwa 2000 Einwohner. Und im Schnitt liegen die schon 20 Jahre oder länger unbebaut herum.
Unbebaute Grundstücke im Schwäbischen, auf denen kein Häusle steht. Angesichts der Wohnraumknappheit in Tübingen ist das für Palmer ein unhaltbarer Zustand. Den will er folgendermaßen beheben.
Ich habe ins Gesetz geschaut und es gibt einen Paragraphen im Baugesetzbuch mit der Nummer 176, der ganz klar sagt, wenn in einer Gemeinde Wohnungsmangel festgestellt ist, das gilt für Tübingen, dann besteht die Möglichkeit, dass der Bürgermeister per Bescheid ein Baugebot erlässt. Das heißt, es muss das gebaut werden, was auf dem Grundstück durch den Bebauungsplan zulässig ist.
Das teilte Palmer per Brief dann auch den Eigentümern der 500 Grundstücke mit. Die Grundstückseigentümer sollen sich erklären, wie sie mit ihrem Grund und Boden umzugehen gedenken. Bebauen, verkaufen, vielleicht sogar an die Stadt.
Und wenn sie sich weigern, dann wird ein solches Baugebot die Konsequenz sein. Wird ein Baugebot ignoriert, kann im nächsten Schritt ein Bußgeld bis 50.000 Euro erlassen werden. Spätestens dann werden die meisten bauen oder verkaufen. Wer dann immer noch uneinsichtig ist, muss auch mit einem Enteignungsverfahren rechnen.
Pikanterweise darf laut Gesetz der Oberbürgermeister einer Stadt all dies alleine verfügen, ohne Gemeinderatsbeschluss, was Palmer auch zu tun gedenkt. Allerdings Baugebote erlassen oder sogar mit Enteignungen drohen, das ist für viele eine Spur zu heftig.
Wir sind natürlich entschieden dagegen, einen Zwang oder Bevormundung einzuführen.
Helmut Feilenschmidt, Vorsitzender des Vereins Haus und Grund in Tübingen, ist verärgert über den Palmer-Brief an die Grundstückseigentümer. Er verweist auf ein sehr kompliziertes Verfahren, das dem Erlass eines Baugebotes vorangeht. Die Eigentümer müssten gehört und deren Argumente, warum sie auf ihrem Grundstück bisher nichts gebaut haben, berücksichtigt werden. Und solche Gründe gäbe es eine ganze Menge.
Persönliche Gründe, Alter, fortgeschrittenes Alter oder familiäre Gründe. Da sind 3, 4 Kinder da, von denen noch nicht klar ist, wo etablieren sie sich beruflich, werden sie in Tübingen bauen. Und wirtschaftliche Gründe, so ganz schnell mal eine Wohnung zu bauen, das geht über die Kräfte.
Und selbst wenn ein betroffener Grundstückseigentümer dem Baugebot folgt, müsse das längst noch nicht zu einer Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes führen.
Das Baugebot bedeutet ja nicht, dass vorgeschrieben werden kann, was gebaut wird. Wir haben Baufreiheit.
Ein Einfamilienhäuschen in einer Baulücke gäbe nicht unbedingt eine günstige Studentenbude her, so der Haus- und Grundvorsitzende. Boris Palmer ficht das alles nicht an. Er ist entschlossen, das Instrument des Baugebotes zu nutzen und Grundstückseigentümer zum Bauen zu zwingen. Denn
Städte funktionieren nicht mehr, wenn dort weder Krankenschwestern noch Erzieherinnen noch Polizisten noch Feuerwehrleute wohnen können. Wir brauchen die in den Städten. Man kann nicht nur mit Professoren und Oberbürgermeistern eine Stadt betreiben. Und aus diesem Grund muss sich etwas ändern.
Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen im Beitrag von Thomas Wagner. Mal einen Rausch zu erleben und damit dem Alltag vielleicht so ein bisschen für ein paar Stunden zu entfliehen, das ist häufig das Motto, das Motiv von Menschen, die Drogen konsumieren. Die Gefahr dabei ist aber groß, dass man danach abhängig wird und dadurch großen gesundheitlichen Schaden davonträgt. Die UNO spricht von mindestens 35 Millionen Menschen weltweit, die an Störungen durch Drogenkonsum leiden, wobei die wenigsten von ihnen Zugang zu einer Therapie haben. Eine Behandlungsmöglichkeit ist die sogenannte Substitutionstherapie, in der Abhängigen mildere Ersatzmittel verabreicht werden, um sie zunächst zu stabilisieren. Wie zielführend ist eine solche Substitutionstherapie aber? Nicole Albers hat für uns recherchiert.
Wie erwartet, Screening auch alles in Ordnung? Ne? Sie sind sauber, wie wir das ja auch erwartet haben. Wie ist das mit der Dosis?
Passt.
Aber Sie haben überhaupt keine
Entzündung. Nein.
Gut, schön. Dann brauchen wir im Prinzip ja wieder Donnerstag bis Dienstag, wie immer.
Wie jede Woche sitzt Vera bei ihrem Arzt in Münster. Vera möchte nicht erkannt werden, denn sie war lange Zeit drogenabhängig. Seit mehreren Jahren wird sie substituiert. Einmal pro Woche fährt sie nach Münster, muss Urin abgeben und bekommt dann ihre Dosis.
Dankeschön. Bitteschön. Noch einen Schluck?
Oh.
Nur ekelig, mit Tablette. Und dann noch so flüssig, ekelig.
Da Vera schon seit Jahren stabil ist, bekommt sie für den Rest der Woche ein Take-Home-Rezept. Heißt, sie kann sich ihre tägliche Dosis in einer Apotheke besorgen. Eigentlich lebt Vera im Raum Osnabrück in Niedersachsen. Doch dort war es schon vor Jahren schwierig, einen Substitutionsarzt zu finden.
Die haben auch keinen mehr genommen. Zum Beispiel in LKH bei uns in Osnabrück. Da ist auch Katastrophe, da kommst du nicht rein, weil da es auch zu voll ist. Es sind ja nur noch 2 oder 3 Ärzte geblieben und die sind so überfüllt, dass die gar keinen mehr nehmen. Ich stand damals 1 Jahr auf der Warteliste. Nach 1 Jahr kam ich dahin und sag, wann werde ich denn endlich drangenommen?
Das, was sich schon vor Jahren in Niedersachsen anbahnte, ist mittlerweile bundesweit zu einem Problem geworden. Denn während die Zahl der Substituierenden mit etwa 80.000 gleichbleibend hoch ist, sinkt die Zahl der substituierenden Ärzte. Und zwar kontinuierlich. Gerade im ländlichen Bereich gibt es deutschlandweit so gut wie keine Mediziner mehr, die diese Behandlung anbieten. Hinzu kommt, das Durchschnittsalter der Behandler liegt mittlerweile bei 59 Jahren. Schon längst ist klar, es muss etwas passieren. Und zwar schnell.
Wenn in jeder hausärztlichen Praxis vielleicht 1, 2, 3 Patienten behandelt würden, wenn man sozusagen die Behandlungslast auf viele Schultern verteilen würde und auch auf jüngere Schultern, dann wäre ja schon mal viel geholfen.
Anke Vollmann ist bei der Ärztekammer Westfalen-Lippe zuständig für den Bereich Sucht und Drogen. Und schon seit Jahren versucht sie, Ärzte für die Substitution zu begeistern. Doch die Scheu vor diesem Klientel im Wartezimmer ist groß.
Diese Patienten bewegen sich manchmal auch in besonderen sozialen Bereichen und Umfeldern. Das sind Patienten, die konsumieren eine illegalisierte Droge und das sind unbekannte und verschlossene Welten und die möchte man sich vielleicht auch nicht unbedingt erschließen.
Stigmatisierung, ein Problem nicht nur für die Patienten. Auch substituierende Ärzte kennen das, wie etwa der Münsteraner Psychiater Thomas Pülke.
Ein Großteil der Kollegen in der Medizin halten das, was wir tun, für eigentlich im tiefsten Sinne keine Medizin. Und das ist wirklich nicht weit hergeholt. Das sind so diese banalen Geschichten, Dealer in Weiß oder ich gebe dann den Alkoholikern Alkohol, damit die durch den Weg kommen. Also es sind wenig reflektierte, wenig überlegte Dinge, die da eine Rolle spielen.
Pülke war einer der Ersten, der vor 30 Jahren die Substitution angeboten hat. Derzeit werden in seiner Praxis etwa 200 Patienten substituiert, einige darunter, die für die Arztbesuche eine Fahrzeit von 1 bis 2 Stunden auf sich nehmen. Ihn ärgert es, dass viele Berufskollegen so abwertend über die Substitution sprechen, doch seine Erfahrung hat ihm gezeigt, dass es richtig ist, was er tut.
Es ist lebenserhaltend und ich finde, was kann man als Arzt besser tun, als Leben erhalten?
In Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich mittlerweile eine Arbeitsgruppe mit dem Problem. Eine Broschüre mit dem Ziel der Entstigmatisierung ist in Planung. Auch Angela Pikuschowski von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe ist in der Arbeitsgruppe vertreten. Für sie ist klar, das Thema muss gerade bei jungen Medizinern mehr in den Fokus geraten. Darum soll die Substitution künftig in der Ausbildung mehr Gewicht bekommen. Höchste Zeit, denn bislang findet das Thema beim Medizinstudium kaum statt.
Ich war kürzlich in einer Praxis, auch in Münster, wo ein Student Praktikum gemacht hat. Und da sagte mir dann der substituierende Arzt, jetzt stellen Sie sich vor, der junge Kollege hier hat in seinem Studium noch nie was von Substitution gehört und er ist ganz fasziniert von dieser Methode.
Für Vera ist sie ein Rettungsanker. Durch die Substitution kann sie wieder ein geregeltes Leben führen. Und sie weiß, dass sie großes Glück hatte, überhaupt noch einen Arzt zu finden, auch wenn sie dafür jede Woche mehrere Stunden Fahrzeit in Kauf nehmen muss.
Ich würde sogar viel mehr Leute raus aus dem Scheiß. Aber es ist nicht genug Plätze. Die würden gerne im Programm, aber es sind keine Plätze da.
In Deutschland ist es auch heute wieder ziemlich heiß und die Frage, wie Hochschulen in Prüfungssituationen mit solchen Temperaturen umgehen, die wird Manfred Götzke gleich behandeln um 2:35 in der Sendung Campus und Karriere. Und das war es mit Deutschland heute für den heutigen Mittwoch. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.